Herzlich willkommen zum Metazeit-Podcast. Mein Name ist Tina Schütze-Fulten. Ich bin die Gründerin der Metazeit. Und gemeinsam mit dem Team einer Schule bringen wir kleine Mikroroutinen in den Schultag. Gesundheitsprävention für jeden Tag, indem wir gemeinsam in der Klasse Übungen aus den Bereichen Meditation, Training und Achtsamkeit miteinander üben für eine gesunde Lern- und Beziehungskultur. Und wenn es um Beziehungskultur geht, gibt es meines Erachtens keine bessere Expertin als Dr. Helga Bräuninger. Und umso mehr freue ich mich, dass sie heute als Gesprächsgast bei mir im Metazeit-Podcast ist. Sie ist klinische Psychologin und einigen sicherlich auch bekannt als Stifterin der Helga Bräuninger Stiftung. Herzlich willkommen, liebe Helga.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo Tina.
Wir schauen uns mal ein bisschen die Psychologie von Schule an, beziehungsweise wie das System auch leidet. Ja, wir sind beide im Netzwerk Kraft des Wir. Wir haben beide viel mitbekommen vom Buch von Margret Rasfeld und Ute Puter, das Schuldrama. Und du natürlich in deiner Erfahrung als Psychologin mit schwer beschulbaren Kindern erst recht. Was macht denn dieses System, dieses ja oft von vielen sehr starr und sehr schwer mit Leistungsdruck, Zeitdruck, Lärm, unverhoffte Aufgaben, die permanent zwischendurch durchkommen. Was macht es mit den Lehrkräften und was macht es dann auch wiederum mit den SchülerInnen?
Es macht mit allen Stress im Gehirn. Also wir haben ja früher immer gedacht, das kam von Descartes, ne, ich denke, also bin ich. Wir haben also dem Denken haben wir so den Vorrang eingeräumt und dann wurden Kinder auch, haben wir gedacht, wenn wir die disziplinieren und belehren, dann geht schon alles in den Kopf rein, so Stichwort Nürnberger Trichter. Aber inzwischen wissen wir spätestens seit den 70er Jahren, wo ich selber mit Dieter Betz dieses Wirkungsgefüge des Lernens entwickelt habe, da wissen wir aus der Kybernetik und aus der Chaosforschung, dass eigentlich Denken und Fühlen so nah verbunden ist, es lässt sich gar nicht trennen. Und Menschen wie Luc Chiompi, so ein Schizophrenieforscher, der hat es auch zu einer ähnlichen Zeit erkannt wie wir und das als eine Affektlogik beschrieben. Und dann hat in den 90er Jahren der Hirnforscher, der Antonio Damasio, hat es dann empirisch belegt und hat dann das Buch geschrieben, Descartes Irrtum, ich fühle, also bin ich. Also das Gefühl prägt uns so viel stärker wie das Denken. Und wir müssen, und er sagt dann, Luc Chiompi sagt, wenn wenigstens 51% einer Situation positiv sind, dann sind wir in der Lage, anständig zu denken. Wenn aber schon 49% negativ ist, dann ist unser Denken kein guter Freund mehr, auch kein guter Ratgeber. Und wir wissen alle, unter Angst und Druck kann keiner lernen. Oder auch Gerald Hüther, der sagt, Lernfreude ist der Motor, der Lernen am Laufen hält. Und wenn dieser Motor stockt, hört das Lernen auf. Und was tun wir, was ist eigentlich das Wichtigste oder was zum Beispiel ich habe mit 800 Kindern gearbeitet, die kaum mehr beschulbar waren, also die nicht mehr in die Schule gehen konnten. Was habe ich gemacht? Ich habe einen Resonanzraum geschaffen, einen positiven, eine Wohlfühlatmosphäre, einen psychisch sicheren Raum, also überhaupt einen sicheren Raum. Die haben gemerkt, ich mag sie, ich sehe sie, ich bin an ihnen interessiert, ich sehe ihre Potenziale, ich sehe ihre Möglichkeiten und ich bin geduldig. Und wenn ich sehe, da ist, geht noch was nicht, da habe ich nicht gesagt, das kannst du nicht, sondern habe ich gesagt, das kannst du noch nicht. Ja, also immer mit der Hoffnung und Zutrauen versetzt Berge. Kinder lieben und ihnen viel zuzutrauen, das war mein therapeutisches Rezept, mit dem diese 800 Kinder wieder eigentlich in ein gutes Selbstwertgefühl und in gute Lernleistungen gekommen sind. Viele sind dann nach einem Jahr Schulsprecher geworden, also sind so selbstbewusst geworden, weil sie einfach aufgetankt waren in meinem positiven Resonanzraum. Und genau das ist das Problem, glaube ich, unserer heutigen Schule. Die Lehrer sind so gestresst, die wollen ja eigentlich individuell die Kinder fördern, die wollen ja auch wertschätzen. Aber sie sind so unter Druck durch diese Klassengrößen, durch diese Stofffülle, durch zack, 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 diesen Gleichschritt und das Getaktete, was ja alles noch wie eine Militärakademie ist. Ne? So wurde Schule, das war das Bild von Schule. Heute ist das noch so mit diesen ständigen Vergleichen und Bewertungen, eigentlich mit Disziplinieren und mit Belehren und mit Gehorsam. Ja, und das ist der Druck, unter dem die Lehrer stehen. Und den Druck geben sie an die Kinder weiter. Da ist ja kaum eine Minute. Und warum haben wir jetzt heute so viel Gewalt und so viel Aggression? Weil die Zeit für diese Konflikte, wenn sie noch klein sind, es gibt ja auch ein schönes Bild, wann fälle ich einen Baum mit einer Nagelschere, dann wenn er ganz klein ist. Ja? Wann löse ich einen Konflikt oder eine aggressive Stimmung? Ganz am Anfang. Also wir nehmen uns keine Zeit für die Prävention. Und die wichtigste Prävention ist im Grunde die Beziehung, das Wohlfühlklima, das akzeptiert werden, das ankommen dürfen in dieser Schule und keine Angst haben. Sich geborgen, sich zugehörig fühlen. Das sind die Gefühle, die wir in Schule brauchen. Und das sind die Gefühle, die in Schule derzeit kaum mehr aufgebaut werden können.
Könnte es auch sein, dass Teil dieses Dauerstresses, also dieses immer unter Druck sein, ist, dass wir eben diese Gefühle nicht mehr ausdrücken können oder dass wir permanent unsere Gefühle runterschlucken,
Ja.
sowohl die Erwachsenen als auch die Kleinen?
Ja, weil wir im Grunde, wir wollen funktionieren. Wir wollen im Grunde zeigen, wie man es, ich bin ja nun schon ein älterer Jahrgang als du, aber ich weiß noch ganz genau, zu meiner Zeit, als ich klein war, bin 47, so kurz nach dem Krieg geboren, da war so diese nationalsozialistischen Werte waren da noch ganz präsent. Und das Wichtigste, was ich erlebt habe, also Schwäche, beschämt, Schwäche wird verachtet und Stärke wird verherrlicht. Ich weiß noch, wie oft ich mich geschämt habe, wenn ich irgendwas Kleines, Unwichtiges nicht richtig gemacht habe. Und ich finde, heute ist es noch nicht viel besser geworden. Wir haben auch heute noch dieses schnelle Beschämtwerden. Wir wollen im Grunde dazugehören und wir glauben, wir werden nur geliebt, wenn wir leisten. Ist dieser Leistungsdruck, diese Leistungsgesellschaft. Und wir werden von der Mutter nur gemocht, wenn wir das tun, was sie sich wünscht. Und dann kriege ich nicht richtig mit, was die Mutter sich von mir wünscht, bin verunsichert und schon bin ich beschämt. Das geht so schnell und ist auch in der Schule so. Ich kenne kein Kind, was nicht gerne in die Schule geht, gekommen ist am Anfang. Alle freuen sich irrsinnig. Und wenn dann auch noch eine nette Lehrerin ist, ist eigentlich alles Paletti. Aber dann dauert es 2, 3 Monate und dann kommen die ersten Beschämungen, die ersten Kränkungen, die ersten Enttäuschungen und die ersten Belehrungen oder die ersten dann negativen Rückmeldungen. Und dann kommt es, dass die Kinder immer weniger gern in die Schule gehen und dass dann auch die Beziehung, die am Anfang vielleicht gut war mit der Lehrerin, dann auch nach und nach belastet wird. Und anstatt dass sich dann die Lehrerin die Zeit nimmt, sich die kleine Helga holt und sagt, du hör mal, Helga, du bist am Anfang so gerne zu mir gekommen und wir haben uns angestrahlt und ich habe mich so gefreut, wenn ich dich gesehen habe. Und jetzt, wenn du zur Klasse reinkommst, guckst du mich gar nicht mehr an. Du gehst an deinen Platz. Und du wirkst ganz bedrückt. Was wird da passiert? Solche Gespräche brauchen wir. So, dass ich frühzeitig als Lehrerin merke, oh, da habe ich einen Kontakt mit dem Kind verloren. Das spreche ich jetzt an, aber alleine, nicht vor allen anderen. Dann nehme ich mir die Zeit. Und das ist das Hauptproblem der Schule. Es fehlen diese Zeitfenster für diese so wichtigen Gespräche.
Ich hatte neulich eine Fortbildung. Teil unserer Prozessbegleitung sind verschiedene Module. In einem Modul schauen wir auch auf die Schulkultur. Ich bezeichne das immer so ein bisschen, in welchem Wasser wollen wir uns hier bewegen miteinander. Und da sagte eine Lehrerin, ich habe so ein bisschen aufgeteilt, welche Lehrerin ist schon am längsten an dieser Schule, welche ist ganz neu in dieser Schule, was gibt es für Sachen, die uns schon immer genervt haben und immer noch da sind. Da können wir gleich mal drauf eingehen. Aber was wünscht ihr euch für eure Schule? Und das Thema Zeit kommt immer wieder. Also sowohl wenn wir Stressquellen besprechen, als auch wenn wir eben über diese Wünsche sprechen. Und die Lehrkraft, die am ältesten oder am längsten an dieser Schule war, die hat gesagt, ich wünsche mir Zeit für Begegnungen und ich wünsche mir auch Räume für Begegnungen, dass ich auch als erwachsene Lehrperson zwischendurch mit meinen Lieblingsmenschen mich auch verbinden kann, weil das auch Kraftorte sind, ne? Wieder sich mit Menschen zu treffen. Wenn wir auf Schule schauen, habe ich das Gefühl, ich bin ja auch noch nicht so lange als Bildungsaktivistin am Start wie du. Mir kam das anfangs vor, wie ich habe hier ein was, wo ich eine Lösung geben kann, wenn der Mensch gesund ist, wenn der eine Klarheit hat, wenn der eine Kraft hat, wenn der achtsam mit sich ist und mit anderen, dann wird sich so viel ändern und habe dann gedacht, meine Güte, in diesem System sind ja so viele Sachen, die hilfsbedürftig sind und über alles ein Ja, aber. Jetzt hast du dem etwas Wunderbares entgegengesetzt. Weil viele ja auch sagen, wir können das nicht alles ändern und kleine Schritte. Und dann kommt wieder, ja, aber das Schulgebäude oder ja, aber die Lehrpersonen sind jünger oder in der Stadt, auf dem Land. Also es gibt immer irgendwo ja, aber. Du hast gesagt, Lasst uns doch da mal mit dem Potenzialblick draufschauen. Was genau meinst du darunter und welche Geschenke verbirgen sich dahinter?
Also der Potenzialblick, der verändert meine Wahrnehmung. Der ist eigentlich ein Perspektivenwechsel. Ich kann in eine Regenlandschaft gucken und kann mich verbinden mit der Erde und sagen, oh, das tut der Erde jetzt so gut, dass es regnet. Wie schön dieser Regen und wie gut tut es dem Wasser, dem Grün. Ich kann aber auch in diese Regenlandschaft gucken, so mit meiner Erwartung, eigentlich müsste heute die Sonne scheinen und jetzt regnet es und dann bin ich einfach nur enttäuscht. Also ich denke, wir sind in dem Potenzialblick, verbinde ich mich mit den Personen und mit der Situation und guck, was ist da eigentlich da, was will da werden und was gelingt schon. Ja? Und dann spüre ich sofort, was eigentlich da schon die Potenziale sind und was gelingt. Das ist das, was der Luc Jombi mit diesem Positiv sagt. In dem Moment, wo 51% ich positiv bin, kann ich auf einmal die Potenziale entdecken, kann ich meine Bedürfnisse spüren. Weil ich dann komme ich in eine Ruhe und dann komme ich in eine Verbindung. Die Verbindung zu mir selber, zu der Situation, zu anderen Menschen und zu der Natur. Und für mich ist immer so, wenn ich aus der Verbindung falle zu anderen Menschen, zu mir selber, bin ich nicht mehr wirksam. Und dann geht es mir auch schlecht. Kriege ich Kopfweh, da kriege ich hohen Blutdruck, da bin ich müde, da bin ich ungeduldig, da bin ich auch ungerecht, bin ich nicht fröhlich. Da kann ich niemand anstecken. Dann bin ich aus der Verbindung gefallen. Und ich denke, alles, was ich getan habe mit den vielen Kindern oder auch in der Ausbildung und worum eigentlich das ganze Beziehungslernen und mein Potenzialblick geht, geh in die positive Verbindung mit der Welt. Sieh die Fülle des Lebens. Und da gibt es auf einmal so viele kleine Dinge, wo du dich dran freuen kannst. Und diese Freude gibt dir wieder Kraft, Lebenskraft, Lebensfreude. Also ohne Freude, denke ich, kann ich auch ein bisschen Reklame machen für mein Potenzial.
Gerne,
Ich denke,
natürlich.
nächstes Jahr werde ich 80 und ich denke, man wird so gesund und so fröhlich alt mit dem Potenzialblick. Der hält einen gesund, weil er immer wieder, wenn ich dann auch so enttäuscht bin oder wenn ich dann mit dem Iran kriege, wenn so schlimme Sachen passieren, da halte ich immer inne, dann gehe ich erstmal ins Atmen, mache ich so kleine Achtsamkeitsübungen und dann verbinde ich mich wieder mit mir und dann komme ich ins Zutrauen. Und dann komme ich auch wieder ins Vertrauen und denke, es gibt so viele schlaue Menschen und ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt. Es kann ja nicht sein, dass wir alle gleichzeitig versagen. Also es machen zwar ein paar Leute Mist und darüber wird auch laut geredet, aber es gibt ganz viele Menschen, die machen aber eine wunderbare Arbeit. Und da gehe ich ins Vertrauen zu diesen Menschen und in diese Welt und dann geht es mir wieder gut. Aber der Potenzialblick. Der Potenzialblick braucht diese positive Haltung und dass diese Wahrnehmung verändert sich und ich sehe einfach die Dinge, ob die gelingen. Beim Kind sehe ich zum Beispiel in jedem, in allem, was mich stört, kann ich dahinter auch das Potenzial sehen. Wenn zum Beispiel ein Kind ganz langsam ist, dann kann ich sehen, dass es langsamer auch sehr gründlich ist. Da kann ich sehen, was erreicht das Kind denn durch seine Langsamkeit? Ja? Oder wenn ein Kind ganz schnell ist. Was erreicht das Kind denn durch diese Schnelligkeit? Ja? Und immer wenn ich gucke, was bewirkt denn das, was das Kind macht? Was erreicht es damit? Oder auch, wovor beschützt es sich jetzt? Na, wenn es jetzt so einen Rückzug hat, frage ich nicht, warum zieht es sich zurück oder warum ist es jetzt so auffällig, sondern ich gucke einfach, frage mich einfach, wovor beschützt sich das Kind? Was braucht das Kind jetzt? Und wenn ich erstmal alles akzeptiere, was ist, also das heißt nicht, dass ich es gut finde, aber dass ich erstmal das Leben annehme. Ich kann es ja eh nicht mehr ändern. Wenn ich ein Glas Rotwein umgeschüttet habe, dann ist der Rotwein auf dem Tischtuch. Kann ich nicht mehr ändern. Das kann ich also noch annehmen und dann kann ich es irgendwie nicht bewerten, sondern intuitiv verstehen. Warum ist es denn umgefallen? Weil ich so begeistert erzählt habe, habe ich es umgeschmissen. Also, dann sage ich mir, das darf sein. Ich darf auch mal ein Glas umschmeißen. Bin ich gnädig zu mir. Und dann gucke ich so, was brauche ich jetzt eigentlich? Ich brauche eigentlich, dass ich freudig, dass ich mich nicht ärgere. Ja? Und wenn ich Gäste eingeladen habe, dann möchte ich auch nicht, dass denen irgendwas peinlich ist. Also dann mache ich einen flotten Spruch und sage ich, Leute, ich habe das Tischtuch eingeweiht, jetzt kann das Essen beginnen. Ja? Also ein bisschen Humor hilft dann auch total über die kleine Peinlichkeit. Das sind die Bedürfnisse, die ich dann bei mir spüre und bei den anderen spüre. Und beim Potenzial, der Potenzialblick, da gucke ich auf das Tischtuch und denke mit dem Fleckensalz in der Waschmaschine auf Fleckenprogramm, zack, ist es weg. Und man kann so viele Probleme lösen. Und selbst wenn ich das Tischtuch wegschmeißen muss, geht die Welt auch nicht unter. Ne? Also wir machen aus allem eigentlich zu viele Probleme und dann landen wir sofort im Problemblick. Und der macht uns krank, schwächt uns alle und bringt die Kinder vor allem auch, bringt die Kinder aus der Verbindung zu sich, aus der Verbindung zu uns, bringt die Kinder ins Unglück und in
Ja,
den
wir
Dreck.
kommen dann in so eine Trennung.
Ja.
Also wir trennen uns von der Situation, weil wir das wollen, weil die Situation uns nicht gefällt, anstatt wirklich das Leben anzunehmen, wie es ist, wie du es gesagt hast, und reinzugehen und zu sagen, es ist es so. Ich trenne mich nicht von der Situation, sondern
Nein.
ich reagiere mit dieser Situation. Und da mag ich immer sehr das auch, was Viktor Frankl gesagt hat, ne? Zwischen Reiz und Reaktion haben wir einen Raum zu entscheiden und den auszudehnen. Und das ist eine wunderbare Einladung, dann immer an deinen Potenzialblick zu denken, zwischen Reiz und Reaktion Helgas Potenzialblickbrille aufzusetzen und sich zu fragen, was ist denn jetzt gut an dieser Situation oder was ist halb so schlimm an dieser Situation? Ich mache auch gerne sowas, wenn ich das Gefühl habe, das ist gerade kein schöner Ort oder es ist gerade irgendwie schwierig, ich fühle mich nicht wohl in dieser Situation. Ich sage mir dann auch oftmals innerlich einfach nur, zeig mir was Schönes. Und ich bin christlich erzogen worden, das heißt, diese Aufgabe oder dieser Wunsch richtet sich natürlich für mich auch erstmal an eine höhere Schöpfungskraft, aber gleichzeitig ja auch an mein Gehirn. Und da eben auch mein Gehirn, meine Augen darauf auszurichten, zeigt mir was Schönes und das funktioniert immer. Ob das eine Blume ist, die man sieht, ein Lächeln, ein schönes Accessoire, irgendetwas Schönes findet man immer. Dann freue ich mich, dass es geklappt hat. Und schon ist die Stimmung wieder ganz anders. Also der Potenzialblick, finde ich, das ist so ein großes Geschenk, was du der Welt gemacht hast. Ich sage gerne auch sowas wie Beziehung lernen. Du hast ja die Betonung eher auf Beziehungslernen. Aber mit dem Potenzialblick lernen wir ja auch Beziehung. Und dann gehst du ja auch noch tiefer. Und hast dazu Dialoge entwickelt. Also das Modell der Beziehungsdialog, Lerndialog, innerer Dialog. Was genau ist das? Wie funktioniert es? Und was ist hier wiederum das Geschenk für Lehrkräfte und Schülerinnen?
Ja, das ist das Wirkungsgefüge des Lernens, was ich mit Dieter Betz in den 70er Jahren entwickelt habe, als so die Chaostheorie und die Systemtheorie kam, wo dann auf einmal wir begriffen haben bei der Klimaforschung, dass ein Flügelschlag in Brasilien, was der für Auswirkungen in Afrika hat. Also eigentlich alles hängt mit allem zusammen. Es gibt keine Ursache-Wirkung, sondern es gibt, alles wirkt aufeinander, weil alles miteinander zusammenhängt. Die Verbundenheit des ganzen Lebens, des ganzen Lebendigen ist verbunden. Und so ist das Wirkungsgefüge des Lernens, das zeigt eigentlich, mit was ist denn der Schüler und der Lehrer und dem Lernstoff, dem Lernherrn, wie ist er denn verbunden? Und er ist mit dem Lehrer in einem Beziehungsdialog verbunden. Ja? Also da wirkt alles, was an Freundlichkeit, an Blickkontakt, an Zuwendung von dem Lehrer auf das Kind einwirkt, wirkt auf sein Gefühl, auf sein inneres Selbst, auf sein Selbstwert. Ja, das wird entweder dann bestätigt oder bestärkt oder geschwächt. Und dann guckt das Kind ja auch auf den Lehrer, ne? Es guckt auch den Lehrer an. Und der Lehrer fühlt sich von dem Kind entweder auch angenommen und na, das kooperiert mit mir und dann entsteht ein positiver Beziehungskreislauf oder ein Kind guckt ihn gar nicht an, ist nur mürrisch und gibt freche Antworten, dann denkt er, dann versucht das vielleicht mit Ermahnung und dann wird der Beziehungskreislauf immer negativer. Ne? Und wenn der Beziehungskreislauf zwischen dem Kind und dem fühlenden Selbst des Schülers, wenn das negativ ist, braucht er schon gar nicht in den Lerndialog gehen. Weil in dem Lerndialog kommt er mit Lerninhalten. Aber die Lerninhalte werden von dem Kind überhaupt nur angenommen, wenn es mit dem Lehrer kooperiert, im Beziehungsdialog. Und das Interessante ist bei diesem Lernmodell, dass die Lehrer sehen, ich kann eigentlich auf den inneren Dialog, das, was im Kind zwischen dem Denken und dem Fühlen abläuft, kann ich gar nicht direkt beeinflussen. Weil wenn das Fühlende selbst nicht sagt, komm, das interessiert mich, jetzt passen wir mal auf. Es muss also diesem denkenden Gehirn erstmal so einen kleinen Arschtritt geben, dass der Verstand, das Kognitive, achtsam wird, aufpasst und es aufnimmt. Also das fühlende Selbst ist mehr oder weniger, gibt dem denkenden Ich die Kraft und die Motivation, jetzt zu lernen und mitzumachen. Deswegen muss der Lehrer natürlich erst mit dem fühlenden Selbst die Kooperation beginnen, damit er dann das Denken der Ich erreicht. Und das verstehen die Lehrer bei diesem Wirkungsgefüge.
Was wiederum extrem relevant ist, um sich für solche Methoden öffnen zu können, ja, das Verstehen. Ich erlebe das ja in unseren Fortbildungen auch. Wir wissen, Achtsamkeit wirkt und wir wissen, Meditation wirkt, aber wenn wir verstehen, wie genau das wirkt und was es mit uns macht, mit dem Gehirn, dem Herz, dem Körper, dem Nervensystem, dann kann ich mich darauf noch mal viel, viel besser einlassen. Wenn wir von Achtsamkeit sprechen, sprechen wir ja oft auch von einer inneren Haltung. Wir sprechen von Mitgefühl, wir sprechen von Empathie. Welche Herausforderungen siehst du denn da? Du hast gesagt, ich habe einen Raum geöffnet, einen Resonanzraum geöffnet. Lehrkräfte, mit denen ich zusammenarbeite, die sagen dann auch oft so etwas wie, wenn ich das alles so mache und wenn ich mich so öffne, bin ich aber noch mehr erschöpft, geht mir das noch näher, muss ich zur Schule permanent Nein sagen und bin eigentlich in so einem permanenten Spagat zwischen dem, was ich will und dem, was ich muss. Wie sind deine Erfahrungen? Wovon sprichst du auch, wenn du von dieser inneren Haltung sprichst? Oder was sind auch deine Tipps an Lehrkräfte, ganz praktisch das anzuwenden?
Also die innere Haltung heißt für mich erstmal so Ja sagen zum Leben, so etwas Positives und eben auch die Potenziale sehen, auch bei Kinder angucken und sofort gucken, was gefällt mir an so einem Kind oder was kann ich da entdecken an Möglichkeiten, an die Entwicklungspotenziale. Und wenn ich dann mit dieser Haltung, mit dieser positiven Haltung in der Welt bin, auch in der Schule bin, dann erschöpft mich das weniger, als wenn ich dauernd sehe, was eigentlich nicht in Ordnung ist. Wenn ich dauernd sehe, dieses Kind der hat keine gewaschene Hemden an oder Pullover an, also die Eltern kümmern sich nicht und dann kommen sofort meine Zuschreibungen, meine Attribuierungen. Und wenn meine Wahrnehmung durch diese Zuschreibungen und durch diese Attribuierungen gefärbt ist, dann wird natürlich alles, was ich erlebe, negativ. Dann wird meine Beziehung negativ. Dann habe ich auch dann keine Kraft mehr, weil ich bin ja auch nur kräftig und präsent aus einer Freude heraus. Also meine ganze Lebensfreude geht kaputt, wenn ich nur das Negative sehe. Und das ist natürlich meine Haltung, muss irgendwie zu einer Liebe, von einer Liebe geprägt werden. Luc Chiompi, der sagt es so immer, es gibt verschiedene Logiken. Es gibt eine Liebeslogik, es gibt eine Angstlogik, es gibt eine Wutlogik. Und alle möglichen, aber er sagt, das Wichtigste ist, dass man wenigstens 51% diese Liebeslogik hat. Dann kann man mit den anderen Sachen, mit den anderen Logiken, mit der Angstlogik, mit der Wutlogik oder auch mit der Kritiklogik, kann man dann irgendwie besser umgehen, weil es irgendwie doch basiert noch auf einer Verbundenheit. Ich würde auch sagen, das, was diese 51%, die Liebeslogik, heißt, ich bin noch in der Verbindung. Ich bin noch mit mir und den anderen verbunden. Es ist noch nicht so schlimm, dass ich aus der Verbindung gehen muss. Vielleicht ist die Verbindung wirklich der Schlüssel zu allem, gerade auch für die Haltung. Und wenn ich merke, dass ich aus der Verbindung falle, mich zum Beispiel einen Vortrag halte und in der ersten Reihe sitzen so ein paar Zuschauer, die ständig negativ gucken, und ich dann auch ein Stück anfange, unsicher zu werden, dann gehe ich immer so ein Stück, gehe ich ein Stück zurück, lächle. Halte inne und atme. Mach so eine kleine Pause. Und dann lächle ich freundlich zu diesen Menschen, die so kritisch gucken. Und dann darf das sein, dass die so kritisch gucken. Lade ich es irgendwie ein. Ja, seid dabei, so wie ihr seid. Aber dann habe ich mich in diesem Lächeln und mit diesem Innehalten und diesem Atmen, habe ich mich wieder verbunden mit mir selber und mit der Situation. Und kann dann auch besser annehmen, dass die so kritisch gucken. Und meistens wirkt das schon unglaublich viel. Wenn ich also diese kleine Pause mache, wo ich lächle, innehalte, atme und dann diese Menschen einladend angucke, gucken die auch anders. Also weil ich ja dann auch einen Resonanzraum eröffne zwischen mir und ihnen, einen Wohlwollenden. Und vielleicht ist auch so interessant, was Michael Schratz, der jahrelang der Sprecher der Jury des Deutschen Schulpreises war, der hat gesagt, die vielen hunderte Schulen, in denen ich war als Jurysprecher. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Schulpreisträgerschule und einer anderen Schule. Und dieser eine Unterschied ist ein wohlwollendes, zuvorkommendes und freundliches Klima. Und das merkt man schon, wenn man in die Schule reinkommt. Da merkt man schon, wie der Hausmeister einen begrüßt. Da merkt man schon, wenn ein Kind um die Ecke kommt, wie das guckt. Man merkt dieses Klima, dieses zugewandte, freundliche, entspannte, wohlwollende Klima, merkt man bei der Haustüre. Und das ist, glaube ich, die Haltung. Und wenn ich natürlich als Lehrer gerne in dieser Haltung lebe, ist es für mich wahnsinnig wichtig, dass der Schulrektor dieses Schulklima unterstützt, dass der auch diese Haltung hat, dass ich reinkomme als Lehrerin und in dieser Haltung auch von den anderen empfangen werde. Dass ich dann kann ich mit dieser Haltung in meine Klasse gehen, auch wenn die Kinder sehr schwierig sind in so einer Brennpunktschule, kann aber in dieser Haltung auch die Schwierigkeiten halten. Das heißt, die Schwierigkeiten, die kann ich nicht ändern. Ich muss den Raum halten. Ich muss sie halten und dann kann ich sie langsam, kann ich diese Schwierigkeiten langsam aufweichen. Aber ich muss sie erstmal halten. Das hat auch was mit Haltung zu tun. Und ich muss in der Verbindung mit diesen Schwierigkeiten bleiben. Weil wenn ich mich mit ihnen verbinde und sie halte, dann bewirke ich was. Dann ändern sie sich. Wenn ich aber da bin und denke, finde alles, bewerte alles, finde alles im Grunde unangenehm und schrecklich, da komme ich ja sofort in eine Schutzhaltung. Wie schütze ich mich davor? Und indem ich mich davor schütze, bin ich eigentlich in der Vermeidung, aus der Verbindung und dann kann ich gar nichts mehr bei den Kindern bewirken. Da kann ich mich vielleicht schützen, indem ich sarkastisch bin und sage, diese Klasse 8 und den anderen Lehrern im Lehrerzimmer sagen, da war ich wieder, es war nur furchtbar, da kann ich schimpfen, das ist vielleicht meine Schutzhaltung, aber bewirken tue ich gar nichts. Und so verschlechtert sich meine Situation immer mehr. Ich komme immer mehr in einen Teufelskreis des Problemblicks und der negativen Stimmung, der Aggression und der Gewalt. Und dann muss man sich nicht wundern, wie viel Gewalt und Aggression wir in jeder Schule haben.
Ich komme nochmal zurück zu den 51%. Ich beschreibe das in unseren Fortbildungen auch gerne mit diesem inneren Regler auf Liebhaben hochdrehen. Und es geht ja in beide Richtungen, sich selbst liebhaben in dieser Situation. Also eine der Stressquellen ist ja auch der innere Kritiker, der eigene Anspruch. Genauso gut, aber auch die Klasse, wie du das beschreibst, ne? Da steht man, hat wirklich vielleicht lange noch den Unterricht vorbereitet und kriegt dann einfach so ein Nö. Oder engagiert sich für SchülerInnen, wo es immer wieder Probleme gibt und es will und will, dieser Funke einfach nicht überspringen. Wenn du sagst, 51% reichen, gilt das für den jeweiligen Schüler oder gilt das auch für die Klasse? Also kann ich als Lehrkraft auch akzeptieren, dass ich eben nicht alle erreiche oder sollte ich mich darum bemühen, bei jedem einzelnen Schüler, und das sind ja häufig sehr, sehr volle Klassenzimmer, ja, auf engem Raum sitzen viele, viele Menschlein miteinander. Jeder ist anders, jeder hat seinen Rucksack und seine Themen. Reicht es, das systemisch zu betrachten? Was ich gerne auch dann nochmal vielleicht aufs Lehrerzimmer übertragen würde, ja, muss ich jeden einzelnen meiner KollegInnen mindestens 51% lieb haben? Oder geht es wirklich eher so um das System Schule, die ganze Klasse?
Es geht um meine Grundstimmung, um meine 51%, dass ich in dieser Liebeslogik lebe, dass ich auch in dieser Liebeslogik in die Schule komme, dass ich mich, bevor ich in die Schule komme, auch einstimme, wie ein Instrument, damit ich positiv gestimmt werde, weil das strahle ich dann aus. Und das Tolle ist ja immer, das tröstet mich immer so, ich weiß immer, wenn ich positiv komme, wirke ich damit schon so stark auf die anderen, das steckt an. Also mein Positives steckt an. Und wenn ich dann in so eine Klasse komme, wo die alle muffig da sitzen und dann mache ich dann irgendwie einen flotten Spruch oder sag mal, ihr könnt das aber richtig gut so muffig sein. Ne? Könnt ihr mir das mal zeigen, wie das geht, dass man so muffig da sitzt, das schaffe ich gar nicht. Ne? Und dann lachen alle und dann wird es irgendwie wieder, dann wird es einfach wieder fröhlich. Also ich habe die Macht und das ist meine Selbstwirksamkeit. Ich kann Atmosphären und Stimmungen gestalten. Ich bin denen nicht ausgeliefert. Aber nur indem ich selber in dieser 51%, in dieser Liebeslogik mich mit der Welt verbinde. Und ich kann auch nur was in der Verbindung erreichen. Ich kann nichts erreichen, wenn ich im Grunde getrennt bin. Und wenn mir das immer wieder bewusst ist und ich mir das auch immer wieder so, das bestätigt ja dann auch mein Alltag. Ich komme rein in eine schwierige Situation und merke, dass mein Wohlwollen, mein empathisches Zuhören, mein Freundlichsein, mein Lächeln, was das bewirkt. Und dann werde ich, dann kriege ich dieses Selbstwertgefühl, diese Selbstwirksamkeit, dann kriege ich diese starke Persönlichkeit. Und das ist eigentlich, was wir in der Lehrerausbildung am stärksten in den Mittelpunkt stellen müssen. Wie wirst du selbstwirksam? Wie kommst du in eine Haltung? Wie stimmst du dich als Instrument gut? Wie kommst du in diese positive Atmosphäre? Wie gestaltest du Resonanzräume? In denen bist du wirksam. Du bist nicht verantwortlich für die Noten. Du bist verantwortlich für diese Resonanzräume. Und du kannst auch nicht alle Kinder empathisch erleben, sondern du kannst diesen Resonanzraum schaffen. Und wenn du in diesem Resonanzraum erstmal mehr Zeit für dich brauchst und die Kinder gar nicht wahrnehmen kannst, dann mach Metazeit, 5 Minuten. Dann bist du wieder bei dir. Insofern finde ich Metazeit ein ideales Tool, um immer wieder auch zu sich zu kommen, um sich mit sich zu verbinden und sich zu entlasten von diesem permanenten Unterrichten.
Bestätigen die Lehrkräfte ja auch. Danke, dass du es nochmal so klar ansprichst, ne? Viele unserer Lehrkräfte sagen, ich mache das erstmal für mich und dann machen die Kinder mit und dann kommt der Moment, wo es zu einer Gewohnheit wird, die Kinder das einfordern, die Kinder dann auch rückmelden, ach Mensch, dass wir vor dem Test nochmal die Atemübung gemacht haben. Dadurch verlief der ganze Test gleich anders, weil ich da ganz anders drauf geschaut habe. Und ich bin da ganz bei dir, also bei so vielen Dingen, die du ansprichst, das muss so dringend in die Ausbildung. Und du hast ein Konzept entwickelt, das heißt Intus hoch drei, Beziehungslernen, Beziehung lernen. Ja, also ich finde, das ist gerade in Zeiten von künstlicher Intelligenz so, so wichtig, dass wir miteinander in Beziehung bleiben, dass wir nicht in diese Distanz gehen, weil wir einander noch weniger brauchen. Ja, also wir wissen ja, der ganze Arbeitsmarkt wird sich verändern. Und da ich dich in den letzten Jahren ja auch privat sehr oft erlebt habe, kann ich sagen, du bist das. Du lebst das so sehr. In so vielen verschiedenen Situationen haben wir alle, auch in unserer Gruppe, schon von deinem Potenzialblick profitiert und auch dieses Wohlwollen. Und manchmal ist es einfach dieser Satz, wir machen es uns schön. Ja, wir machen uns diesen Tag schön, wir machen uns heute Mathe schön, wir machen uns diese Pause schön, wir machen uns den gemeinsamen Nachmittag schön. Das finde ich ist schon, da steckt schon so viel Wohlwollen drin. Und da sind natürlich in der Ausbildung von euch auch ganz, ganz, also all das, was wir besprochen haben und noch so viel mehr. Ihr habt ja auch wirklich dieses wunderbare KI-Tool entwickelt. Magst du darauf mal noch eingehen? Also was können denn Lehrkräfte noch alles so mit euch üben, wenn es um Beziehung gestalten geht?
Also inzwischen haben wir 8 KI-Bots und der erste Bot, den ich angefangen habe, war ein KI-Coach. Da habe ich gedacht, gibt es eine KI-Helga? Diese Gespräche, die ich mit Eltern oder mit Lehrern führe, kann das auch in die KI rein? Und mein Coaching-Konzept ist eigentlich immer das, dass ich eigentlich uns die Haltung, was konntest du nicht akzeptieren? Da kommt schon ganz viel raus, wenn jemand in einer blöden Situation ist. Ne? Da wird ihm auf einmal bewusst, was ihn da stört. Bei mir zum Beispiel, als ich mit Kindern gearbeitet habe und noch nicht so weit war wie jetzt, hat mich es wahnsinnig gestört, wenn ein Kind nicht ehrlich war, wenn es gelogen hat. Und als dann die Supervisorin mich gefragt hat, warum mich das so stört, fing bei mir es erstmal an, dass sie mir bewusst wurde, warum stört mich das eigentlich so, wenn ein Kind lügt. Das hatte was zu tun mit meinem Vater, mit meiner eigenen Erziehung. Und als ich das dann überwunden habe und dann wieder mit dieser Susanne, die immer so Geschichten erzählt hat, wo ich kein Wort geglaubt habe, dann habe ich auf einmal bemerkt, was für ein Bedürfnis dahinter war, dass sie von mir gemocht werden will. Aber da war ich völlig zu, ich konnte das gar nicht fühlen, weil ich im Grunde nur das bewertet habe, die lügt und dann war irgendwie die Verbindung weg. Na, dann kommt so ein Glaubenssatz, Lügen ist ganz schrecklich oder Stehlen ist schrecklich und diese ganzen Glaubenssätze, diese
Macht
ganzen
man nicht.
macht man nicht, ja. Und also ich habe eben eine Weile gebraucht, bis ich das alles irgendwie überwunden habe und bis ich gelernt habe, ich muss erstmal alles so nehmen, wie es ist. Also diese Akzeptanz. Ist auch interessant, dass in den ganzen alten Religionen, in dem Buddhismus, ist das eigentlich die Grundkonzeption, das Leben akzeptieren, wie es ist. Ich kann es jetzt nicht verändern. Und dann kommt es für die Schule so wichtig und auch für mich so wichtige, dass ich dann eben ins intuitive Verstehen komme. Der liebe Gott hat mir die Intuition gegeben. Und das ist dieses, was beim Tier der Instinkt ist. Es ist meine Intuition. Und wenn ich in der Verbindung bin, das ist überhaupt das Verrückteste, was ich kapiert habe. Wenn ich in der Verbindung bin, ist meine Intuition aktiviert. Wenn ich aber getrennt bin, wenn ich mich ärgere, dass dieses freche Gör jetzt mich unterbrochen hat, ist meine Intuition tot. Ne? Es nur in der Verbindung merke ich, was da eigentlich mit der los ist, was die so begeistert, warum sie mich jetzt unterbricht. Und dann, wenn ich intuitiv verbunden bin und das verstanden habe, dann spüre ich eben, dann kommt die Empathie. Und dann merke ich, was brauche ich jetzt? Und was braucht der andere? Was braucht die Situation? Und es gibt ja nichts Sinnvolleres, als die Bedürfnisse zu erkennen, weil die sind dann eigentlich für die Handlung das Allerwichtigste. wenn ich Hunger und Durst habe, ist eigentlich wichtig, dass ich irgendwie weiß, ich kriege bald was zu trinken und zu essen. Wenn ein Kind wahnsinnig müde ist, dann ist es wichtig, dass es weiß, es kriegt bald eine Erholungspause. Und so können wir uns an den Bedürfnissen, können wir uns wunderbar orientieren. Und das Schöne an den Bedürfnissen ist, sie sind eigentlich gutmütig. Mit denen kann man immer einen Deal machen. Kann sagen, gut, 10 Minuten halte ich noch durch. Ich muss jetzt zwar dringend aufs Klo, aber 10 Minuten schaffe ich es noch. Ne? So kann man die Bedürfnisse immer so ein Stück vertrösten. Aber man muss wissen, sie werden gesehen und sie werden auch irgendwann mal erfüllt. Ne? Aber sie werden zumindest gesehen und respektiert. Und dann, wenn ich verbunden bin und wenn ich meine Bedürfnisse erkenne, so empathisch, dann wird man die Welt um mich rum, dann sehe ich auf einmal die Möglichkeiten, die Potenziale, die da alle auf mich warten, die für die Bedürfnisse hilfreich sind. Wenn ich nämlich in der abgegrenzt bin, wenn ich getrennt bin, wenn ich sauer bin, wenn ich enttäuscht bin, wenn ich beleidigt bin, dann sehe ich nicht, da sehe ich keine Bedürfnisse, da verstehe ich nichts und da sehe ich auch keine Potenziale. Sondern dann komme ich in das Sanktionieren, in das Bestrafen, in das Unterwerfen und das Unterdrücken. Dann will ich meine Macht ausspielen und will, dass das Kind so funktioniert, wie ich das haben will. Na? Und das ist die Folge der Trennung. Der Trennung und dann würde ich mal sagen, Gott sei Dank lassen sich das immer weniger Kinder heute gefallen. Als ich noch jung war, haben die Kinder hauptsächlich mit Angst reagiert, waren dann verschüchtert, haben sich zurückgezogen und haben geheult. Heute werden die Kinder so frech. Und jetzt komme ich zum nächsten Bot. Ja, gleich zum Denken. Also der erste Coach, der hilft mir, das Akzeptieren zu reflektieren, das intuitive Verstehen, das zu stärken, empathisch die Bedürfnisse zu erkennen und dann die Potenziale zu erkennen. Und dann hilft er mir auch noch, macht mir noch konkrete Lösungsvorschläge, so wie jedes ChatGPT, wenn ich sage, was soll ich machen, wenn das und das passiert ist? Dann kommt, ja, das kommt dann bei meinem Coach auch, aber erst kommt mal die Selbstreflexion, ja, die der ChatGPT von sich aus nicht bringt. So, das ist der eine Bot. Dann der zweite Bot. Der kam aus einer Übung, die ich mit Eltern gemacht habe. Da mussten die Eltern aufschreiben, 3 Dinge, die sie an ihrem Kind stört. Und dann mussten sie aufschreiben, die gleichen 3 Dinge. Ich schätze an Martin, dass er langsam ist. Ich schätze an Martin, dass er die Hausaufgaben nicht macht. Ich schätze an Martin, dass er sein Zimmer nicht aufräumt. Und dann mussten sie das anziehen, ausprobieren, wie ein neuer Schuh. Was passt da dran? Was sehe ich da dran? Was fällt mir ein? Und diese Übung habe ich in den Potenzialblicker gebaut. Dann geht man also an den Rechner, schreibt ein, was einen stört, mich stört an das. Und dann hilft einem dieser Bot, in den Perspektivenwechsel zu kommen, zu sehen, was man daran alles schätzen kann, was da alles eigentlich wertvoll ist. Und wenn Lehrer dieses machen, gehen Sie am nächsten Tag zu dem Schüler und sehen auf einmal das, was Sie da erarbeitet haben, was der Potenzialblicker Ihnen alles an schätzenswerten also Merkmalen oder Persönlichkeitsmerkmalen gesagt hat, dann sehen Sie dieses Kind auf einmal ganz und nicht nur unter diesem Problemtunnelblick.
Auch in
So.
seinen Bedürfnissen, ne? Sie sehen nicht nur dass die Handlung, sondern Sie sehen dadurch eben auch diese zugrunde liegende Bedürfnisse.
So, und dann gibt es drei Bots, die habe ich, sind Trainerbots, wie man in diese lernseitige Haltung, so nennt es Michael Schratz. Wie komme ich eigentlich von meinem Unterrichten, aus meinem Beziehungsdialog, aus meinem Lerndialog, wie komme ich da in den Beziehungsdialog? Wie gucke ich eigentlich, wie mein Input angekommen ist? Wie merke ich eigentlich, was mit den Schülern los ist? Wie erfahre ich denn, was die interessiert? Ja? So, und da habe ich auch kleine Videos, da kann man das also üben, wie man in diese Haltung kommt. Und dann gibt es noch, das ist unser neuester Bot, ist unser Digital Makerspace, wo man mit 3 virtuellen Schülern, die nicht ganz einfach sind verhaltensoriginell, mit denen kann man dann richtig in den Dialog gehen. Man kann mit denen, es gibt so 3 Bots, der eine Bot ist der Themenbot, da kann ich so mit diesen Kindern, zum Beispiel Schillers Räuber, ne? Ich mache mit denen Schillers Räuber. Und da gibt es einen Projektbot, da kann ich zum Beispiel ein Projekt zum Thema, zum wie vermeiden wir Plastikmüll in unserer Schule? Ja? Und der dritte Bot, das ist so der Therapeutenbot. Wie komme ich mit Schülern in eine Kooperation, die überhaupt null Bock haben, mit mir zu lernen? Wie geht das? Das ist schwer. Ja? Und wenn ich zum Beispiel in diesem Bot, dann spiele ich den Lehrer, der jetzt mit Druck und mit Bestrafung arbeitet, der sagt, wenn ihr jetzt nicht das macht, was ich sage, rufe ich eure Eltern an. Was sagt dann der eine Schüler? Ruf meinen Alten ruhig an, der wird dir eher sagen, du bist das Problem. So, was sage ich dann? Also die sind so programmiert, diese drei Schüler, dass sie wirklich drei unterschiedlichen Typen, die wir auch kennen in der Schule, dass sie wirklich so reagieren wie diese Kinder in der Realität. Und das macht mich dann wirklich stark, dass ich übe, wie führe ich einen Dialog, der die Kinder dass die sich gesehen fühlen, also ich übe, wie fühlen die sich gesehen, was muss ich da sagen und wie kooperieren die mit mir. Und dann kann ich am Ende dieser Übung, ist wie so ein Escape Room aufgebaut, kann ich den Bot dann auch mal fragen, gib mir mal Rückmeldung, was ich schon gut mache und was ich noch besser machen kann. Und da gibt er einem eine detaillierte Rückmeldung, das, was ich schon gut mache und wo ich noch viel lernen kann. Und immer dann, wenn ich auch in dem Spiel nicht mehr weiter weiß, dann gibt es eine Nummer drei, das ist der Interventionsjoker, das ist die pädagogische Mentorin. Und die unterstützt mich, die holt mich erstmal raus aus der Situation, guckt, wie es mir geht, guckt, wie ich die Situation erfasst habe, was ich da vielleicht nicht sehe und gibt mir dann Unterstützungen, gibt mir praktische Hilfen, wie ich jetzt wieder in die Kooperation kommen könnte. Das ist natürlich, das ist die Kür, das ist die, und die anderen Bots sind sozusagen erst die Pflicht. Aber dann mit der Kür kann man dann wirklich gucken, kann ich denn Beziehungs lernen? Kann ich mit herausfordernden Kindern interagieren und kann ich mit denen zusammenarbeiten? Bin ich dazu schon fähig? Und das ist doch toll, wenn wir das jetzt in die Ausbildung bringen und wenn einer, bevor er in die schwierigen Klassen geht, erstmal mit diesen Bots übt, finde ich doch genial.
Und jahrelang immer weiter üben kann, ne? Also in der Ausbildung hat man wahrscheinlich noch gar nicht das Repertoire zu wissen, welche Situationen kommen. Jeder von uns war in der Schule, wir können uns das vorstellen. Und was ich an deinen Sachen so mag, ist vor allen Dingen dieses, ja, und da ist wieder was passiert und da bin ich wieder rausgerutscht. Wie komme ich wieder rein? Wie klappt es wieder?
Es gibt immer eine erstbeste Lösung, eine zweitbeste Lösung, eine drittbeste Lösung und auch noch eine viertbeste.
Und mich in all diesen verschiedenen Jahreszeiten und Energieleveln. Also das wissen wir ja alle, ne? So ein Montag fühlt sich einfach anders an als ein Freitag. Es ist so interessant, mit dir zu sprechen. Wir haben den Podcast ja absichtlich 45 Minuten lang gemacht, damit man auch mal merkt, dass 45 Minuten manchmal wirklich kurz sind. Eine Frage habe ich aber noch zum Abschluss. Normalerweise schauen wir zum Schluss gerne noch mal auf eine Praxis. Ich finde, wir haben so viele praktische Beispiele gemacht. Allein dieses, was nervt mich an, Punkt, 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 schreib drei Sachen auf. Und was schätze ich an, Punkt, Punkt, Punkt. Also das kann ich für meine Kinder genauso gut nutzen wie für Partner, für KollegInnen. Allein das ist schon eine mega schöne Übung. Aber auch, ne, wann merke ich, wann ich rausrutsche. Also ich fand, das war jetzt schon randvoll mit Praxis. Du als Expertin über so, so viele Jahre, was wäre dein Wunsch an Schule, wenn du sagst, was müsste, wenn es möglich wäre, ne? Wir denken mal gar nicht in Ja-Aber, sondern wir denken einfach nur, was ist jetzt gerade am allerdringendsten in Schule zu ändern?
Die Liebeslogik, 51% Liebeslogik und dass wir die Schulleitung das versteht. Schulleitung ist so wichtig, die prägt das Klima. Dass sie aus einem Kontrollklima in ein Wertschätzungsklima kommt. Also dass ich das Gefühl der Geborgenheit, der Zugehörigkeit, des Gesehenwerdens, dass wir das emotionale Klima einer Schule, dass wir das verändern und das können die Menschen, die Schule gestalten. Das kann Schulleitung mit dem Kollegium. Da braucht noch keinen Eurocent reinfließen. Das kann man sich entscheiden. Wir wollen dieses Emotionale, dieses Klima stärken, damit wir uns alle selbstwirksam fühlen, damit die Kinder ins Lernen kommen. Wir wollen einen Resonanzraum schaffen, der Lernfreude möglich macht. Das sind wir. Das sind wir Menschen. Das ist inneres Lernen. Dazu braucht man natürlich die Bereitschaft. Aber das kann ich, das steht in meiner Macht. Da brauche ich noch kein neues Schulgebäude. Und
Das
wenn es
ist das.
heute ganz schrecklich ist, dann gehe ich halt in den Wald mit den Kindern, gehe ich ganz oft raus.
Ja, kann auch wieder ein schöner Anlass sein. Ein Glück haben wir so ein doofes Gebäude, deswegen sind wir so viel mit den Händen im Matsch und mit den Füßen in der Erde und die Nase im Wind. Einen Resonanzraum schaffen, der Lernfreude ermöglicht, ist ein wunderschönes Abschlusswort. Ich finde, mit Metazeit haben wir ja auch so eine Haltung geschaffen. Wir glauben daran, dass jeder richtig und wichtig ist. Und manchmal verirrt man sich so ein bisschen, aber wir kommen dahin zurück. Und zusammen macht es natürlich viel, viel mehr Spaß als als alleine, weil zusammen haben wir ja schon viel mehr Ideen, viel mehr Hände, die helfen können und viel mehr Herzen, die uns helfen, den Regler wieder auf Liebhaben hochzudrehen. Liebe Helga, vielen Dank für all diese Informationen. Wir verlinken natürlich eure Angebote, eure Seite und wie man mit dir und Intus und dem Stiftungsangebot in Kontakt gehen kann. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Tina. Es war sehr schön, mit dir zu reden, auch dir zuzuhören und dann spüren, dass du mir zuhörst. Und das tut schon gut. Es tut gut, miteinander zu sprechen und sich zu verbinden. Danke für die Verbindung.